Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute wieder mal zum Thema Schüleraustausch. Heute ist Floriane bei uns. Sie hat ein bilinguales Highschool-Jahr in Kanada erlebt. Floriane, stell dich mal kurz selbst vor. Wer bist du und warum wolltest du nach Kanada und warum wolltest du bilingual machen?
Ja, hallo, ich bin die Floriane. Nach Kanada wollte ich grundsätzlich, weil ich bilingual machen wollte. Also ich wollte unbedingt Französisch-Englisch machen, weil ich die beiden Sprachen halt in der Schule hatte. Ich wollte halt gerne ein Auslandsjahr machen und normalerweise sagen ja alle immer so, für Englisch gehst du in die USA. Und ich habe mir aber gedacht, ja, aber ich könnte ja auch zwei Sprachen gleichzeitig machen, Englisch und Französisch machen. Und da kam dann eigentlich auch gleich Kanada auf. Kanada war für mich so ein bisschen wie USA, nur cooler.
Nordamerika zeichnet sich ja dadurch aus, gerade USA, Kanada, dass du eben diese wunderbaren Highschool-Nachmittage hast, also dass das ganze Leben an der Highschool stattfindet. Das hast du ja sonst nicht. Du warst in Montreal, sprich doch mal Montreal aus. Ich habe immer bei Mathilda etwas gelächelt oder ich fand das immer so süß, wie die hat Montreal ausgesprochen. Wie sprichst du es aus?
Also es ist Montreal.
Floriane, welche Ängste hattest du im Vorfeld? Weil unsere Beratungen sind ja auch dafür da, dass wir Ängste abhauen. Ängste sind immer da, egal ob bei Eltern oder Schülern, auch gerade bei Eltern. Es ist ja zum ersten Mal, dass das Kind für ein ganzes Jahr die Familie verlässt. Welche Ängste hattest du im Vorfeld und haben sie sich bestätigt oder ja, sagst du, sie waren berechtigt?
Am meisten Angst hatte ich, glaube ich, also einerseits vor Freunden hier in Kanada, dass man die quasi verliert oder dass so der Kontakt abbricht, aber dass es gar nicht passiert. Ich habe zwar auch nicht wirklich viel mit meinen Freunden in Kanada geschrieben oder gesprochen. Zweimal im Jahr haben sich so welche gemeldet und gesagt, hier, wie ist denn? Und dann habe ich so zurückgeschrieben, bin wiedergekommen und es war eigentlich wie vorher. Also die Angst hat sich gar nicht bestätigt gehabt. Andere war halt dort irgendwie keinen Anschluss zu finden oder halt auch, weil es Französisch ist, dort nicht mitzukommen. Und ich weiß noch, am allerersten Tag bin ich vom Flughafen wiedergekommen und meine Gastfamilie hat Französisch gesprochen und ich habe gar nichts verstanden. Und ich war nur so, oh Gott, warum bin ich eigentlich hier? Was habe ich mir dabei gedacht? Und das hat sich aber irgendwie dann so eingefunden. Und so, ich glaube, nach 3 Monaten oder so war das dann auch so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt verstehe ich so 80% mindestens, was sie so reden. Also ich hatte halt auch wirklich Angst erst so, ich komme da gar nicht mit. Ich finde da keinen Anschluss, auch mit Leuten in der Schule. Aber das hat sich dann eigentlich gegeben, so im Laufe der Zeit.
Genau, was du sagst. Ich hatte letzte Woche einen Podcast gemacht mit Sarina. Sie hatte in der Schule Spanisch und sie war in Mexiko und sie sagte das Gleiche. Sie hat am Anfang überhaupt nichts verstanden. Und dann nach 3-4 Monaten ist es sprachlich perfekt gewesen. Aber wie du es eben sagtest, man hat alles verstanden. Und die sagte, dann beginnst du auch richtig zu leben. Weil du kannst dich unterhalten, du kannst kommunizieren, du kannst am sozialen Leben teilnehmen.
Die haben so einen Mischmasch aus Québécois und Französisch, also europäischem Französisch gesprochen, weil die sind eingewandert, deren Kinder noch ganz klein waren. Also vor allem der Jüngste, der hat wirklich schon mehr Québécois geredet. Aber die haben halt nicht wirklich Englisch gesprochen, deswegen hatte ich da gar nicht die Möglichkeit, irgendwie mit denen Englisch zu sprechen. Also so ein bisschen schon, so wenn ich ein Wort nicht wusste, dann klar. Dadurch hat sich das irgendwie auch, finde ich, so gut eingefuchst, dass ich halt dann so ein bisschen Québécois und ein bisschen so richtiges Französisch gelernt habe. Das fand ich ganz praktisch.
Ja, das ist so, wie Moritz jetzt so meinte, der war ja in Irland und die sagen ja immer, wer in Irland Englisch lernt, kann sich weltweit Englisch unterhalten, egal wie gut oder schlecht das Partisanenglisch ist. Und er sagte, dort spricht eben die Jugend, spricht ganz anders als die 30, 40-Jährigen. Und die Älteren, 70, 80, sprechen nochmal ganz anders. Die verstehst du gar nicht mehr. Aber der sagte, du kriegst dann, wie du jetzt gerade sagtest, so ein Gefühl dafür, dass du es raushörst. Und er sagte, und wenn mal wirklich was ist, dann fragt man nach. Das ist alles keine Schande. Das wird ihnen weitergeholfen. Da sagte, manchmal sehen die auch, dass du hast nichts verstanden. Und dann sagen die, können wir es dir nochmal erläutern. So ist es ja sicherlich auch bei dir in der Schule gewesen, Fachvokabular und so weiter. Die Lehrer haben ja dein Glück dafür, wenn du irgendwo was nicht verstanden hast, dass die eben sagen, ja, sollen wir dir helfen. Du sprachst schon von deiner Gastfamilie, drei Brüder. Was hattest denn du für eine Gastfamilie? Vielleicht kannst du mal sagen, was haben die beruflich gemacht? Ein Haus hatten sie sicherlich.
Die hatten ein Haus in South Shore. Das ist so ein weiter abgelegener Teil. Das ist nicht direkt im Zentrum von Montreal. Mein Gastvater und mein jüngster Gastbruder, die haben in der Zuckerraffinerie gearbeitet. Die einzige, die es in Kanada gibt. Die waren da auch sehr stolz drauf. Mein mittlerer Bruder, Theo, der hat in Air Transat gearbeitet. Das ist eine Fluggesellschaft, war dadurch auch immer sehr viel reisen. Mein ältester Bruder, Alexi, der war so ein bisschen selbstständig, war quasi der Social Media Manager von verschiedenen kleinen Unternehmen in der Umgebung und hat auch teilweise mit in Filmen mitgespielt als Hintergrundperson, weil die eine ziemlich große Filmindustrie in Montreal haben.
Und die drei Brüder, die haben alle noch zu Hause gewohnt.
Älteste, der hat mit seiner Freundin in Downtown gewohnt, aber die zwei Jüngsten, die haben noch zu Hause gewohnt. Aber die wollten bald ausziehen, also dieses Jahr jetzt.
Aber die sind noch nicht ausgezogen, weil sie wollten das Jahr mit Floriane genießen.
Ja, wahrscheinlich.
Habt ihr euch gut verstanden?
Ja, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Es war auch immer lustig mit denen. Also dadurch, dass sie halt auch relativ viel gearbeitet haben, haben wir nicht immer nachmittags wirklich was zusammen gemacht, auch weil ich halt noch immer Sport hatte und dann auch erst manchmal erst 17, 18 Uhr zu Hause war. Aber an den Wochenenden, da haben wir, wenn wir manchmal was zusammen unternommen haben, das war eigentlich immer richtig lustig.
Wann hattest du das Gefühl, zu Hause zu sein?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau, weil ich habe mich von Anfang an nicht so ganz fremd gefühlt. Also sie haben mich halt auch direkt aufgenommen und so in alles mit einbezogen. Aber ich glaube, richtig zu Hause habe ich mich dann so nach vielleicht 4 oder 5 Monaten gefühlt, wenn ich dann auch so wusste, wie so die Tagesabläufe sind, auch wenn sich mal was geändert hatte oder so. Und bis ich wirklich gemerkt habe, okay, der tickt so, das läuft so, das muss ich so machen. Das waren so 4, 5 Monate, glaube ich, ja.
Ja, das ist ja dann auch die Zeit, wo man dann auch in die Kultur eintaucht, wo man das alles verinnerlicht, auch diese kulturellen Besonderheiten, neue Denkmuster bekommt und so weiter. Sehr schön. Wie war es denn an der Schule? Hast du Freunde gefunden oder warst du einsam und allein? Das ist ja auch so eine große Angst unserer Teilnehmer. Wie haben wir denn Freunde finden an der Schule? Wie war es bei dir?
Also ich denke, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich halt mit vielen verschiedenen Leuten geredet habe, weil es halt immer, also man hat halt immer mit unterschiedlichen Leuten Unterricht und dadurch war das immer so ein bisschen aufgeteilt. Eigentlich nach relativ kurzer Zeit hatte ich so eine Gruppe gefunden, der ich mich so angeschlossen habe. Ja, wir haben uns dann halt auch immer zum Mittagessen dann zusammengefunden gehabt und auch nach der Schule wurde ich dann auch mit eingeladen, damit wir halt auch mal was machen können zusammen oder am Wochenende. Das ging dann eigentlich schon relativ schnell. Es war nur am Anfang, wo ich erstmal einen Überblick bekommen musste, okay, wer ist jetzt in welcher Klasse?
Ja, viele sagen ja auch, am Anfang ist es ja so wie in Deutschland, wenn die Schule beginnt und die einheimischen Schüler sich erstmal austauschen, wie waren die Sommerferien und so weiter. Und dann machen die ein bisschen was mit Austauschschülern, die so mit rumlaufen. Und die sagen, sobald du dich dann in die Nachmittagsaktivitäten einschreibst, dann geht es eigentlich los, dass du Freundschaften aufbaust. Was du sagst, ist, die Lunchgruppe ist immer auch so ein erster Aufhänger. Wie waren die ersten Eindrücke von Kanada? Was war anders als wie in Deutschland?
Weiß noch, dass wir direkt am zweiten Tag, als ich in Kanada bin, zu Costco gefahren sind. Das ist also ein riesiger Supermarkt, nur dass dort halt es 5 Liter Mayonnaisengläser gibt und sowas. Und ich stand irgendwie vor diesem riesen Laden mit diesen riesen Essenspackungen und allem. Und ich habe eigentlich von allem, was ich gesehen habe, ein Foto gemacht mit irgendwie meiner Hand daneben oder so, damit man einfach sieht, wie riesig das ist. Weil ich war einfach so überwältigt, das kannte ich vorher nicht. Habe ich meiner Familie geschickt, so, oh Gott, warum gibt es hier so riesige Essenpackungen? Das habe ich noch nie gesehen. Das war so mein erster Eindruck. Einfach alles viel größer und irgendwie überwältigend.
Und die Menschen?
Also die waren alle extrem freundlich von Anfang an. Auch der Smalltalk, an den, glaube ich, habe ich mich bis ans Ende immer noch nicht so ganz, naja, doch schon so gewöhnt. Und die kommen halt direkt auf einen zu und lächeln einen an, lächeln auch einfach so einfach an und fragen so, hey, wie geht's dir? Ja, halt dieser typische Smalltalk, den man so hört, direkt das Klischeehafte. Das war aber irgendwie auch schön, irgendwie was nett.
Ja, ich habe jetzt mit Lea gesprochen, die war in den USA. Ist schon vor 2 Jahren nach Hause und ich sagte, mir fällt das richtig auf, wenn die auf Behörden ist oder beim Arzt, Ich sagte, früher war ich immer froh, dass ich raus war, beziehungsweise die Mama hat alles organisiert, das organisierst du jetzt alles selbst. Und ich sagte auch beim Arzt, ich habe noch ein bisschen da gesessen, habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten, habe auch alle Fragen gestellt, die mich interessieren. Ich habe ja auch meine Söhne so erzogen, gerade wenn du irgendwo bei Leuten bist, frage alles, weil das kriegst du alles kostenlos. Vielleicht ist das dann bei dir auch, und da sagen sie, das hat schon damit mit zu tun, dass es eben dieser Smalltalk im Ausland so ausgeprägt ist. Am Anfang ist das etwas ungewohnt. Johanna meinte aber dadurch, dass ich wurde auch auf der Straße angesprochen und so weiter, manchmal hat sie auch so ein bisschen Hänger gehabt am Tag. Dann kam jemand und hat irgendwelche Freude verbreitet und dann meint sie, ging es mir wieder besser. Das ist ja nicht verkehrt. Du warst den ersten Tag in der Schule, vielleicht eins, was ja gerade in Nordamerika immer so ein Special ist. Wie hast du deinen Stundenplan zusammengestellt? Kannst du dich noch erinnern, was du für Fächer belegt hast?
Also wir hatten bestimmte Grundfächer, die vorgeschrieben waren. Also wir mussten Mathe, Englisch und Französisch machen. Und ansonsten war nur noch die Bedingung, eine Naturwissenschaft zu nehmen. Da habe ich natürlich Biologie genommen, weil das kam mir am einfachsten vor. Und dann, was ich aber noch ausgesucht hatte, was ich extrem cool fand, war Film in Media. Und wir haben auch wirklich, also wir haben in dem Jahr dann einen Film gedreht und wir haben quasi Filme analysiert und das war auch ziemlich cool. Und dann hatte ich noch Tanzen. Da hatten wir auch 3 Shows über das Jahr verteilt. Auch in diesen riesen, es ist ja fast wie ein Theater, was wir dort in der Schule haben. Sport hatte ich noch. Ich glaube, das war's, ehrlich gesagt.
Na, man hat ja 6, 7 Fächer, mehr sind es ja nicht. In Biologieunterricht fällt mir gerade ein, USA haben einige erzählt, da werden im Biologieunterricht mit 3D-Drucker Organe ausgedruckt. Und das machen sie deshalb, weil es immer ein paar Schüler gibt, die sich nicht für die Organe interessieren, aber für den 3D-Druck. Und so kriegen die eben mit, wo sind so deine Interessen, und dann schicken die die eben nachmittags zu einer AG. Und sie sollen sich dann eben mit 3D-Druck beschäftigen. Wenn du sagst, großes Theater, wie viele Schüler warten hier an der Highschool?
Wir waren 2000 irgendwas Schüler.
Unser Rekord ist 4.500, und Vincent kam aus Texas zurück. Er hat sie nicht besucht, aber da sagte, wir hatten auch eine Highschool mit 6.500 Schülern. Das ist natürlich dann der Vorteil dieses Riesenangebot an Sport- und Schulfächern. Wie hast du den Unterricht verfolgt? Hattest du am Anfang Schwierigkeiten, weil manche auch sagen, wie wird mein Englisch im Unterricht sein, werde ich alles verfolgen, weil manche haben auch Angst, dass sie nicht richtig lernen können, gerade die Lernfokussierten. Wann hast du alles so verstanden? Nehmen wir mal das Fachvokabular raus. Aber wann konntest du so problemlos den Unterricht verfolgen?
Das war, ich glaube ehrlich gesagt, das hat gar nicht so lange gedauert, weil meine Highschool war Englisch. Am Anfang war es noch ein bisschen verwirrend, weil mein Kopf halt noch alles erst übersetzen musste. Und dann war es so, okay, und jetzt Antwort. Ich glaube, das ging schneller als mit Französisch. Ich glaube, dass ich so zumindest mitgekommen bin, das war tatsächlich nach einem Monat. Und dann, dass ich halt wirklich reingekommen bin ins Englische, dass ich das nicht alles immer ständig übersetzen musste, das war dann auch so nach 2,5, 3 Monaten.
Gerade was du jetzt ansprachst, das Englische, du warst in einer französischsprachigen Gastfamilie, englischsprachige Highschool,
Genau.
richtig? Wann hast du angefangen, Ironie, Witz, Humor im Englischen zu verstehen?
Das war nach so 2,5, 3 Monaten. Das hat länger gedauert. Bis ich da wirklich verstanden habe, okay, das ist jetzt so der Witz, es geht darum, das hat definitiv länger gedauert. Das waren schon so 2,5, 3 Monate.
Da bist du gut. Manche sagen 5, 6 Monate. Da bist du ganz gut. Wie war denn bei dir der Schulalltag? Wann ging die Schule los? Wann war sie beendet? Und wie waren dann die Nachmittage gestaltet? Was hast du gemacht?
Meine Schule ging erst 9:30 Uhr los, was ich sehr cool fand. Ich habe auch nur 15 Minuten von der Schule entfernt gewohnt, also eigentlich bin ich erst so 7:30 Uhr, 8 Uhr aufgestanden. Und dann war es meistens so, dass man 2 Stunden, also es war eigentlich immer so, man hatte 2 Stunden früh, dann hatte man quasi 1 Stunde Mittagspause und dann nochmal 2 Stunden nachmittags. Und dann waren halt Sportangebote oder quasi die anderen Nachmittagsangebote irgendwelche Bücherclubs oder sowas. Ich habe aber Sport gemacht, eigentlich das ganze Jahr durch. Also ich habe angefangen im Fallsport, Field Hockey. Da sind wir sogar in der ganzen Region 2. Platz geworden. Da waren wir ein sehr gutes Team dieses Jahr. Und dann im Winter habe ich gedacht, ich probiere mal was Neues aus. Hatten Curling in der Schule. Und da habe ich mich dann für Curling einschreiben lassen, ohne das jemals gemacht zu haben und war so, okay, los geht's. Und das war aber im Endeffekt ganz cool. Und das Beste war, wir durften jeden Tag 30 Minuten eher vom Unterricht gehen, weil wir mussten erst noch zu der Curlinghalle fahren. Das war schon ziemlich cool. Und da ist mein Team sogar erster Platz geworden. Also irgendwie war es dieses Jahr ein Lauf im Sport. Und dann im Frühling, also Spring Sport, habe ich dann noch Track and Field gemacht, was eigentlich so der Basic-Sport ist, was alle dort gemacht haben. Wir waren da 125 Schüler in dem Team. Da sind wir auch schulweit, also das waren dann verschiedene Organisationen, aber war unsere Schule sogar erster Platz geworden, weil wir ein Special Program hatten für Track and Field.
Hast du in Deutschland auch schon so viel Sport gemacht?
Nein, ich habe vorher noch nie so viel Sport gemacht.
Jetzt, du bist ja ein Mädchen, aber ich darf dich mal fragen, hast du abgenommen in den USA durch deinen Sport?
Ja, ein bisschen schon.
Wir hatten ja einen Moritz und da wollte ja in die USA. Durch unterschiedliche Gründe ging es nicht. Und da ist er nach Irland. Und in Irland hat er Rugby für sich entdeckt. Durch den Rugby, da ist er ein sehr guter Spieler geworden, hat er 25 Kilo abgenommen. Und ist jetzt in Dresden begeisterter Rugby-Spieler. Ist auch nicht schlecht, hä?
Ja.
Die Lea, seine Schwester, hatte mir ein Bild geschickt vom Abiball. Da habe ich gefragt, was hast denn du für einen Partner? Und dann meinte, das ist Moritz. Ich habe gerade wieder erkannt. Also 25 Kilo ist schon enorm. Aber was mir an dem Bild besonders gut gefallen hat, die irländische Entspanntheit. Ich sage, sag mal, du hast einen Partner, so ein zerknittertes Hemd auf dem Abiball. Und dann meinte, das ist von Moritz die Schuluniform. Der wusste nicht, was er anziehen sollte. Und dann hatte er Schlips, zerknittertes Hemd auf dem Abiball. Das ist diese Entspanntheit. Hast du aus Kanada die Entspanntheit mitgebracht?
Ja, tatsächlich. Also in den ersten, so jetzt auch, wo Schule anfing, ich war so, ja, es wird schon, mache ich mir jetzt keinen Stress. Obwohl ich am Anfang vor allem immer so gedacht habe, so, und jetzt das und das muss alles gemacht werden. Aber irgendwie habe ich das so wirklich aus Kanada mitgenommen. Ich war so, ja, das wird. Es braucht Zeit, es ist okay.
Sag dann auch immer zu den Eltern, weil die ja manchmal sagen, oh, das Akademische und so weiter. Dann sage ich immer, das ist doch mal eine Überlegung wert. Ihr belegt in der Regel im Ausland keine deutschen Fächer. Kommt nach Deutschland zurück, habt die deutschen Fächer und seid trotzdem viel besser. An was liegt das?
Ja.
Da kann man ja mal nachdenken. Gastfamilienwechsel hattest du keinen?
Nein, den hatte ich nicht. Es lief von Anfang an gut.
Was hast du mit deiner Gastfamilie unternommen? Seid ihr auch mal eingeschneit? Mathilda ist mal eingeschneit, glaube
ich. Also ich war mit meiner Gastfamilie in Quebec City und in Ottawa. Und dann haben wir noch einmal Hundeschlittenfahren gemacht. Das war auch ziemlich cool. Das waren dann so Wochenendausflüge, die wir so gemacht hatten. Aber wir sind tatsächlich einmal eingeschneit. Also wir hatten quasi zwei Schneetage. Also wir hatten keine Schule, weil zu viel Schnee lag. Und es war wirklich über Nacht, da sind, glaube ich, 1-2 Meter Schnee gefallen. Also es war wirklich verrückt, was da runterkam an Schnee. Und man ist früh aufgewacht und man hat nur die Nachricht bekommen, heute fällt Schule aus. Das war schon cool. Ja, aber es war leider nur einmal.
Wenn die Mathilda meinte, die waren ja ein paar Tage oder eine Woche eingeschneit. Und ich komme ja mit der Situation klar. Und wenn dann so die Türen wieder offen gehen und der Schneeflug kommt, dann haben sie alle ihre Grills rausgeholt und haben erstmal Wiedersehensparty gemacht. Die sagte, das ist so herrlich hier in Deutschland. Oh, Katastrophe. Die waren die Abende. Die Highschool geht ja immer von früh bis Abend. Wie war die Abendgestaltung? Hattest du Aufgaben im Haushalt? Wurdest du da überrascht, weil zu Hause hattest du wahrscheinlich gar keine Aufgaben mehr, oder?
Ein paar. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich in Kanada tatsächlich weniger Aufgaben hatte als zu Hause, was auch daran lag, dass mein mittlerer Gastbruder von zu Hause gearbeitet hat und dadurch hatte der tagsüber immer Zeit, hat schon die Spülmaschine ausgeräumt, alles. Aber ich habe immer beim Abendbrot machen geholfen und dann halt danach mit den Abwasch gemacht und Staubsaugen am Wochenende. Das war auch immer mit meiner Aufgabe. Das habe ich auch immer mitgemacht. Ja, das waren so meine Aufgaben.
Und Schnee geschoben im Winter.
Ja, das stimmt. Das war tatsächlich am anstrengendsten, weil ich habe vorher noch nie 1 Meter Schnee von einer Seite zur anderen bewegt. Das war schon Sport.
Ja, das ist schon. Aber die schöne frische Luft entschädigt ja für alles, ne?
Das stimmt. Es war nur ein bisschen kalt.
Ja, und was habt ihr an Abend denn gemacht?
Also wir haben immer zusammen gegessen. Und irgendwie war das auch, also es war sehr französisch. Es war auch immer ein sehr langes Essen. Das war aber schön, weil man hatte da mal richtig Zeit, mit seiner Gastfamilie zu reden und sich zu unterhalten, was man so tagsüber gemacht hat. Und am Wochenende, da habe ich dann mit meinen Gasteltern immer abends noch einen Film zusammengeschaut. Und dann sind wir eigentlich nie vor 0 Uhr ins Bett gegangen, weil wir auch noch was gespielt hatten. Ich hatte noch ein UNO mitgebracht aus Deutschland, was die super fanden. So ging eigentlich die Zeit immer richtig schnell rum. Und dann hat man immer gedacht, oh Gott, morgen wollen wir ja eigentlich auch noch was machen. Wir müssen jetzt mal schlafen gehen. Ja.
Gab's auch mal ein Glas Rotwein?
Natürlich nicht.
Ich kenne ja das von meinen Söhnen. In Südamerika übrigens, da gibt es ab und zu mal einen Cocktail. Aber es war so, oder die sagen dann immer, du darfst dann eben nicht mehr rausgehen, aber mal abends ein Glas Wein trinken, das geht schon. Und am Wochenende auch immer mit der Familie oder mit den Freunden was gemacht?
Das war mal so, aber ich glaube, ich habe mehr mit Freunden gemacht, weil meine Gastfamilie hat in der Woche immer tatsächlich viel gearbeitet. Deswegen haben die dann am Wochenende auch einfach mal genutzt, um halt einfach mal nichts zu machen. Da waren wir dann bloß manchmal nachmittags im Park, eine Runde spazieren oder ich war mit denen einkaufen. Und ansonsten haben sie dann aber gesagt, hier, wir haben nichts vor, wenn du willst, mach dir doch was aus mit deinen Freunden, fahr in die Stadt, geh ins Kino. Und das habe ich dann immer gemacht. Ich hatte dann eine Gruppe mit meinen Freunden, dann habe ich immer gefragt, hier, möchte jemand was mit mir machen? Oder manchmal war es auch einfach so, dass sie gesagt haben, hier, wir wollen in den und den Kinofilm gehen, hat da jemand Zeit? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich habe das Wochenende nichts vor. Und das war eigentlich ganz cool. Also ehrlich gesagt, ich war noch nie so viel im Kino in meinem Leben vorher, aber es war schön.
Das ist so eine andere Welt für euch. Das ist vor allen Dingen, wie ihr lebt. Das ist das Schöne immer. Wie waren Weihnachten in Kanada? 24. Bescherung sicherlich nicht. Was haben sie sich ausgedacht für dich? Weil die meisten Gastfamilien wissen ja, dass am 24. in Deutschland gefeiert wird.
Also sie haben sich immer so ein bisschen so, also nicht böse lustig, sondern so lustig gemacht, so ja, da kommt dann der Weihnachtsmann am 24., also bei uns ja nicht. Das war's eigentlich so. Also wir haben dann nicht krass irgendwas gemacht, aber wir haben halt am 24. dann schon was Besonderes gegessen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es war. Aber am 25. haben wir dann quasi so diesen Weihnachtsabend gemacht, dann auch mit Geschenke auspacken. Und ich habe noch den Weihnachtsbaum mit meinem Gastbruder geschmückt gehabt. Da haben wir uns ein Farbkonzept ausgedacht, der war auch sehr schön. Dann am Abend, ich glaube um 10 rum sogar, haben wir dann erst Geschenke auspacken gemacht gehabt.
Habt ihr eine Lasershow gemacht?
Ja.
Und du hast deutsche Weihnachtslieder gesungen?
Also ich habe 2 vorgespielt, aber sie waren nicht so überzeugt.
Wie bist du von A nach B gekommen? Montreal ist ja jetzt eine Großstadt, 15 Minuten bis zur Schule. Aber wie war sonst die Bewegung von A nach B? E-Bike oder was hast du genutzt?
Also ich hatte es tatsächlich am Anfang mit dem Fahrrad probiert gehabt. Und es ist auch ein sehr gut ausgebauter Fahrradweg in Montreal. Also es ist wirklich unglaublich, was es dort an Fahrradwegen gibt. Aber ich bin dann auf Bus umgestiegen, vor allem über den Winter und halt dann die Metro. Und es hat immer eine Stunde schon gedauert, irgendwo hinzukommen, aber das ließ sich eigentlich einrechnen, weil alle brauchten eine Stunde. Also manchmal wurde ich auch gefahren von meinen Gastern, das hing immer davon ab, wie jetzt der Zeitplan war. Aber die Busverbindung und die Metroverbindung, die waren eigentlich gut. Es gab in der Nähe von mir gleich 3 Haltestellen, die ich innerhalb von 3 Minuten erreichen konnte, mit unterschiedlichen Bussen. Also es war eigentlich okay.
Ich hatte ganz vergessen zu fragen, wenn du am Wochenende unterwegs warst, wann musstest du zu Hause sein?
Ich hatte, wenn dann 17 geworden bin, hatte ich dann 22 Uhr zu Hause zu sein. Aber das hatte sich dann am Ende des Jahres, wo dann meine Gastfamilie mich auch besser kennengelernt hat und wusste, okay, wenn sie jetzt so 20 Minuten zu spät ist, dann liegt das daran, weil sie hat den Bus verpasst oder sowas. Dann war das okay, dann konnte ich auch 22.30 Uhr zu Hause sein oder sowas.
Kommunikation ist alles, wenn man sich verspätet, richtig?
Ja.
Wie war die Kommunikation mit zu Hause? Wollte der Papa, dass die Prinzessin jeden Abend berichtet, wie der Tag war? Oder haben deine Eltern dir freigestellt, dass du entscheidest, wann du mit deinen Eltern sprechen möchtest?
Ich glaube, am Anfang war das noch ein bisschen schwierig für meine Eltern. Zugegebenermaßen glaube ich auch, dass ich mich zu wenig gemeldet habe, vor allem am Anfang, weil ich habe dann einfach gar nichts mehr gesagt gehabt. So, und da war meine Mutter dann schon sehr sauer. Aber ich habe dann auch erklärt, hier, es sind auch 6 Stunden Zeitunterschied. Ich habe nicht immer Zeit. Ich will mich ja hier auch irgendwie einbringen. Und nach einer Zeit ist das dann, glaube ich, auch angekommen. Da war das dann auch mehr für die übergegangen, okay, sie ist jetzt nicht da. Das ist auch ein zeitlicher Unterschied. Ich habe auch noch andere Sachen dort zu tun gehabt. Deswegen, am Anfang war es, glaube ich, schwierig, aber dann waren sie so, okay, sie meldet sich. Vor allem, wenn sie was braucht, dann bekomme ich eine Nachricht. Ja, so war das am Ende dann.
Ich sage auch immer den Eltern, überlassen Sie das Ihrem Kind. Das Schönste ist, wenn Sie von Ihrem Kind nichts hören, da können Sie sich freuen, weil dann ist es angekommen. Denn wenn es nicht ankommt, dann meldet sich es immer. Aber gerade, schönes Stichwort, wenn ich was haben will. Wie war es mit dem Taschengeld? Wie viel hast du verbraucht im Monat?
Das war ein bisschen unterschiedlich, auch weil ich manchmal mit Freunden nach Quebec City gefahren bin mit dem Bus oder mit dem Zug und das dann ein bisschen mehr Geld beansprucht hat. Aber ich glaube, im Durchschnitt waren das so 150, 200 Dollar. 200 war dann schon mehr viel.
Naja, das ist, kommt hin. Also ich sage immer so, das weiterlaufende Kindergeld, die 250 Euro, jetzt so 255, ist in der Regel das Taschengeld im Ausland. Hattest du mit der Organisation auch Reisen gemacht, mit deiner Mentorin?
Ja, also wir waren im Kletterpark, kurz nachdem wir angekommen sind. Das war ziemlich cool. Und dann im Winter waren wir nochmal Skifahren für einen Tag. Da sind wir auch mal weiter rausgefahren aus Montreal, damit wir mal größere Berge haben, weil das ist schon ein bisschen flach. Im Sommer nochmal, so als Abschluss, da waren wir nochmal zusammen bowlen. Das war, also, ja, das war auch cool.
Hatte die Mentorin Sprechtage im Monat? Einmal oder so?
Es war tatsächlich so in Montreal, dass ich irgendwie vom School Board noch eine Mentorin hatte. Mit der haben wir auch noch so ein paar Ausflüge gemacht, auch in den Park oder sowas. Mein Concealer dort, mit dem haben wir uns einmal im Monat so zum Telefonieren verabredet. Weil der halt auch wissen wollte, so, wie ist es? Hast du irgendwelche Probleme oder irgendwelche Fragen? Das fand ich aber auch ganz schön, weil man wusste immer so, okay, es ist eine Bezugsperson. Wenn irgendwas ist, dann ist jemand da. Und einmal im Monat fragt jemand, wie ist es denn so?
Wir haben ja unsere Partnerorganisationen auch gezielt ausgesucht. Das haben wir auch bei den Zwölftklässlern, die jetzt den Work and Travel machen und so weiter. Die kriegen auch dann den Notfallruf Nummer 24 Stunden am Tag besetzt. Und die sagen, wir haben sie nicht gebraucht, aber es beruhigt eben. Wenn du weißt, es ist jemand da, mit dem kannst du reden. Und dann passt das. Du warst ein Jahr in Kanada. Du darfst dir ein Urteil erlauben. Was unterscheidet den Kanadier von den Deutschen? Und was könnten wir von den Kanadiern lernen? Weil manche Deutsche denken ja, sind sie ein Gott. Ich glaube das nicht. Was können wir lernen? Ich sage immer wieder, wir können vom Ausland so viel lernen. Natürlich hat Deutschland auch hervorragende Seiten. Das sagt mein Sohn immer, der schon 10 Jahre in England wohnt. Der sagt, ihr habt hervorragende Errungenschaften. Vergesst das nicht. Aber was denkst du, was man könnte mal von den Kanadiern lernen?
Ich glaube, so diese generelle relaxed Freundlichkeit, so dass man halt nicht alles so direkt ernst nimmt oder persönlich, sondern einfach so go with the flow. Ich denke, das könnten definitiv sehr viele Menschen in Deutschland sich mal zu Herzen nehmen. Das fand ich auch sehr schön dort. Das war halt überhaupt, also generell so Alltagskommunikation. Es war nicht stressig, weil alle waren so relaxed und freundlich und ja, eigentlich immer ein Lächeln. Ich denke, das ist manchmal ganz schön.
Das war ja das Schöne, wo ich habe einen Podcast mit Aaron gemacht. Bitte, liebe Zuhörer, anhören, Costa Rica. Und er meinte, pura vita, Lebensfreude. Egal, was du für ein Problem hast, das löst sich. Und er sagte, das ist eine komplett andere Lebensweise. Was waren deine Highlights, wenn du mal zurückdenkst?
Oh, das ist ehrlich gesagt ziemlich viel. Also was auch für mich so ein persönlicher Highlight war, was auch mir irgendwie so ein bisschen gezeigt hat, dass ich dort angekommen bin, vor allem dann in der Sport-Community, war, dass am Ende man bekommt so Auszeichnungen, weil meine Schule, das Maskottchen war Huskies. Die haben das halt Husky Pride genannt. Und da habe ich auch einen kleinen Pokal bekommen mit einem Husky für halt deren Werte. Und das war auch ganz cool, weil das war halt wirklich wie so eine Zeremonie gemacht. Und da haben halt ganz viele Leute irgendwelche Auszeichnungen bekommen. Und das war so eins meiner Highlights. Ansonsten eigentlich jedes Wochenende, dass ich mit Freunden draußen war. Ich glaube, ich habe da kein richtiges Highlight. Das war alles toll. Es gab auch einen Freizeitpark, da waren wir auch richtig oft. Also ich kann es gar nicht so genau benennen.
Da bringe ich das wieder mal. Ich glaube, Elias hat es mal perfekt in den Satz gesagt. Er sagte, es sind die vielen kleinen Puzzlesteine, die das Auslandsjahr so unvergesslich machen. Wirst du zustimmen?
Ja, definitiv.
Liebe Floriane, was würdest du sagen, was hat dir das Highschool-Jahr gebracht? Außer, dass du jetzt natürlich sportlich schon fast im Olymp bist.
Also ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall sprachlich ziemlich weit gebracht, was auch das größte Ziel war. Und dann, wie ich jetzt schon gesagt hatte, auch so halt dieses bisschen relaxter sein und die Sachen so entspannt angehen. Aber ich finde auch so ein bisschen selbst organisiert. Also auch dadurch, dass man halt dort erstmal zurechtfinden muss und so sagen muss, okay, wie läuft das denn hier? wie muss ich jetzt sowas machen? Oder halt einfach auch mal am Wochenende, es ist halt nicht die Familie, die irgendwas organisiert, sondern man muss sich halt selber was suchen. Ich glaube, das habe ich so jetzt auch mitgenommen, auch weil ich ja jetzt in dem Jahrgang unter mir bin. Ich finde, das fiel mir auch gleich viel leichter, irgendwie so selbst zu organisieren, okay, das muss ich dort machen, das muss ich dort machen. Und ganz wichtig, auch so mit Leuten reden. Also ich glaube, vorher hätte ich mich nicht getraut, in eine Klasse zu kommen, schon viele Menschen, ne? Und dann sitzt dort noch eine freie Person, um sich daneben zu setzen und einfach zu reden. Ja, was machst du denn noch für einen Leistungskurs? Ich glaube, das hätte ich mir nicht vorher getraut. Auch so dieses Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, ich rede jetzt einfach mit der Person, weil sonst bin ich alleine im Kurs.
Ja, das ist genau diese Persönlichkeitsentwicklung, wo wir in den Beratungen sagen, du kommst mit 1, 2 Jahren Persönlichkeitsvorsprung dann zurück. Und genau, was du auch sagtest, was viele sagen, wenn sie so mal reflektieren, die sagen, wir hätten müssen am Anfang viel schneller auf die Leute zugehen. Aber das ist ja genau die Entwicklung, die man braucht. Vor kurzem habe ich mal ein Video gesehen und da meinte einer, und das ist auch, das bringt es auf den Punkt, weil ich sehe euch Rückkehrer, er sagte, das größte Geschenk von so einem Auslandsjahr ist das gestiegene Selbstvertrauen, dass du dir viel mehr zutraust. Wirst du mir ja zustimmen, ne?
Ja, definitiv, definitiv.
Du bist ja vor kurzem erst zurückgekommen. Wie war das Ankommen in Dresden? Hast du etwas vermisst? Den Schnee nehmen wir jetzt mal raus.
Ich habe tatsächlich eine Katze ziemlich doll vermisst. Da habe ich mich gefreut, auch weil so mit Familie und Freunden hat man ja auch mal einen Zoom-Call gemacht. Aber meine Katze habe ich gar nicht mehr gesehen. Und was ich auch ganz echt vermisst habe, ist so die Architektur. So unser schönes, altes, die schöne alte Barock-Altstadt mit den ganzen Gebäuden. Weil irgendwie in Kanada, ich habe zwar die Hochhäuser geliebt, und wirklich, immer wenn ich jetzt Bilder mit Hochhäusern, denke ich mir so, ach schön, das würde ich auch gern wieder haben.
So, liebe Zuhörer, wir sind wieder mal am Ende unseres Podcastes und ich hoffe, Ihnen hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Liebe Floriane, danke dir, dass du hast dir die Zeit genommen, über deine Erlebnisse zu sprechen. Bei uns ist es Usus, dass unser lieber Gast die letzten Worte hat, die letzten Sätze. Was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Also vor allem bezogen jetzt auf das Auslandsjahr, das einfach eine unglaubliche Chance ist, auch einfach mal komplett abzutauchen und auch so seine eigene Identität zu entwickeln, weil dort drüben kennt einen keiner, es weiß keiner, wer du bist. Man kann also quasi nochmal wie von Null anfangen und quasi sagen, hey, das bin ich. Und das auch so ein bisschen entwickeln über die Zeit. Und ich finde das einfach was unglaublich Wertvolles, was man auch mit zurück nach Hause nehmen kann. Einfach die ganzen neuen Errungenschaften, die man hat.
Das war wieder ein Stichpunkt Identitätsfindung. Wir haben viele Zwölftklässler, die wissen nicht mehr, wer sie sind. Das hängt natürlich oft mit Social Media zusammen, weil man immer anderen hinterherjagt, die Erlebnisse, die Abenteuer und selbst macht man nichts mehr. Deshalb ist dieses Auslandsjahr so wichtig und genau was du sagtest, du hast dich ausprobiert, du hast gelernt. Natürlich wirst du auch mal Sachen gehabt haben, die nicht so schön waren, was Herausforderungen sind. Im Nachhinein weißt du aber, was sie dir gebracht haben. Deshalb wirst du auch in Zukunft Herausforderungen lieben, weil du weißt, das bringt mich immer weiter. Und das ist genau diese Identitätsfindung, die so wichtig ist. Und das kann ich eben nur, indem ich lerne, scheitere, Erfahrungen sammle, wieder lerne und so weiter, mich ausprobiere. Und das ist das Auslandsjahr.
Ja.
Floriane, ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht.
Danke.
In diesem Sinne, liebe Zuhörer, kommen Sie ganz einfach mal eine Stunde vorbei. Dann werden wir schauen, wie Ihr Kind oder du, wohin sich mal hintreibt, ein Jahr lang für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ansonsten, Floriane, alles, alles Gute für dich. Wir bleiben in Verbindung, weil du möchtest ja gerne noch unser intelligentes Work-and-Treffen nach dem Abi nutzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Tschüss.